Deswegen bin ich ein großer Feind von diesen übertriebenen Energieeinsparungsmaßnahmen, wo ich sage, dann dämmen wir uns am Ende des Tages zu Tode, haben einen immer höheren Aufwand an Kosten, der einem immer geringeren Nutzen gegenübersteht.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.
Herzlich willkommen zu The Property Podcast. Mein heutiger Gast ist Hans Hammer. Hans Hammer ist Bauingenieur und hat einen MBA der INSEAD. Schon während seines Studiums stieg er 1990 ins Familienunternehmen, das damalige Planungsbüro Hammer und die heutige Hammer AG, ein. Seit 2000 ist er Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, welches sich unter seiner Leitung zu einem der größten Projektentwickler, aber auch Bestandshalter in München entwickelt hat. Seit der Gründung der H2I Asset Management in 2019 ist die Hammer AG auch in der Auflage und Verwaltung von mobilen Investmentstrukturen für dritte Investoren tätig. Darüber hinaus ist Hans Hammer als PropTech-Investor aktiv, unter anderem beim Investor Metaprop in New York, aber auch direkt in deutschen PropTechs wie Wepa, 1000 Satellites oder Clarks. Nicht zuletzt ist er seit 2020 ehrenamtlicher Stadtrat der Stadt München und Vizepräsident des Wirtschaftsbeirats Bayern. Herzlich willkommen, Herr Hammer. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Schulz, für das Gespräch.
Herr Hammer, wir starten in das Gespräch immer mit drei Lieber-Oder-Fragen. Es gibt zwei Regeln. Sie müssen sich entscheiden und Sie dürfen kurz etwas zur Entscheidung erzählen, damit wir etwas über Sie erfahren. Und meine erste Frage ist, lieber München oder Paris?
Das ist eine schwierige Frage, weil Sie meine zwei Lieblingsstädte mitgewählt haben. Ich sage jetzt mal, lieber München als Lebensmittelpunkt, weil München an der Stelle überschaubarer ist, München eine durchaus diversifiziertere Wirtschaftslandschaft hat und weil München in Bayern liegt.
Sehr gut. Etwas auf Ihre Aktivitäten bezogen, lieber Politik oder Projektentwicklung?
Lieber Projektentwicklung, das ist klarer und bringt mehr Geld.
Verstanden. Und dann zuletzt in diese Richtung, lieber Büro oder Wohngebäude bauen?
Ich baue lieber Bürogebäude, weil ich mich mit denen besser auskenne und ich hier weniger Regulierung habe. Das heißt, ich kann mit meinem Mieter einen Vertrag vereinbaren, der dem gemeinsamen Willen entspricht und nicht einen Vertrag, der irgendwie durch eine Obrigkeit vorgegeben ist. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir eigentlich mehr Wohngebäude bräuchten.
Ja, das mit dem Auskennen und den Gebäuden, das kam bei Ihnen ja schon früh. Sie haben sich nach der Schule entschieden, Bauingenieur zu werden. Wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen in Familientradition und in Tradition des Planungsbüros. War das immer klar, weil es dieses Familienunternehmen gab oder kam die Entscheidung eigentlich spät?
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich als Säugling schon indoktriniert worden bin, aber ich habe schon als Kind immer Häuser gezeichnet und war also schon immer begeistert davon, dass was entsteht und dass man das dann auch anfassen kann. Und ich bin als Kind auch schon immer auf irgendwelchen Baustellen dabei gewesen. Deswegen war das dann am Ende des Tages mein freier, schon immer geäußerter Wille, dass ich in diesen Bereich einsteige. Ob dieser Wille so frei war, das weiß ich jetzt nicht, aber er kam aus mir heraus.
Okay. Ich habe das eben in der Vorstellung schon ein bisschen angedeutet. Das Unternehmen hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Wie sah das aus, als Sie 1990 da während dem Studium mitgewirkt haben?
Ja, wir waren früher ein Planungsbüro in den Hochphasen, in den, sag ich mal, 60er, 70er, 80er Jahren. Generalplanungsbüro mit allen Bereichen integriert, von der normalen Architektur über die Haustechnik, Statik, Projektsteuerung etc. Das ist ein Geschäftsmodell, das, sage ich mal, auch gerade in den Jahren der Baubooms oder auch des Wiederaufbaus oder auch dann nach der Wiedervereinigung ganz gut funktioniert hat, das aber irgendwo hinten raus dann schon durch die Spezialisierung langsam in Bedrängnis gekommen ist. Und außerdem sind sie am Ende des Tages Dienstleister und müssen ja Bauherren werben und Bauherren hinterherlaufen. Und sie sind zwar natürlich irgendwo unternehmerisch, aber sie sind kein richtiger Unternehmer. Und nachdem wir im Laufe der Jahre immer wieder auch mal jetzt teilweise zufälligerweise Projektentwicklungen mit begleitet haben, habe ich das auch kennengelernt. und habe zum einen gesehen, dass man da natürlich der Herr des Verfahrens ist und zum anderen, dass man da einfach auch mehr Geld verdient. Und ich habe dann während des Studiums drüber nachgedacht, Konzepte entwickelt und habe dann eigentlich auch direkt danach im Studium dann entschieden, dass wenn ich in die Firma einsteige, ich die Firma umbauen möchte, weg von einem Dienstleister, Architekturbüro, Planungsbüro, hin zu einem Projektentwickler und letztendlich dann auch Bestandshalter.
War diese Erkenntnis vor oder nach dem MBA?
Diese Erkenntnis hat sich letztendlich schon in den 90er Jahren vor dem MBA, sage ich mal, entwickelt. Aber der MBA hat dann am Ende des Tages mit seiner analytischen, betriebswirtschaftlichen, strategischen Sichtweise für mich das eigentlich glasklar erscheinen lassen.
Ich fand das ganz interessant, weil Sie ja den Bauingenieur gemacht haben, dann den MBA. Ich habe schon von vielen Gesprächspartnern gehört, in den 90ern war das Thema Immobilienausbildung in dem wirtschaftlichen Bereich noch eher schwierig oder ja sehr, sehr klein. Wie kam es bei Ihnen zu dieser Kombination Bauingenieur und dann gleich MBA hinterher?
Also für mich war eigentlich immer klar, dass ich auch ein betriebswirtschaftliches, wirtschaftliches Studium dazu machen wollte. Auch wenn der Bauingenieur schon sehr wirtschaftlich ausgerichtet ist, haben mir da einige Aspekte gefehlt. Für mich war auch immer klar, dass ich im Ausland studieren wollte. Und für mich war, nachdem ich in der TU München studiert habe, die eine sehr gute Uni ist, aber sehr deutsche Uni und damals auch noch keine Elite-Universität war auf Papier und gefühlt auch nicht, dass ich tatsächlich an eine der Universitäten gehen wollte, die weltweit, ich sag mal, in der Champions League spielen. Und da gab es in Europa für mich eigentlich nur INSEAD und deswegen war das eigentlich klar, dass ich mich nur da beworben habe und dass ich eben diesen MBA machen wollte, weil mir eben so Dinge gefehlt haben, wie letztendlich Strategie, wie Marketing, aber auch so Dinge wie ja letztendlich Personalführung. Das sind Themen, die man als Bauingenieur nicht wirklich lernt.
Ja, das glaube ich. Sie sind dann Anfang der 2000er Jahre eingestiegen, auch Vorstandsvorsitzender geworden und haben eben schon gesagt, Sie wollten das Unternehmen umbauen. Wie war der Immobilienmarkt zu der Zeit? Hat der das begünstigt? War der eigentlich schwierig?
Naja, also ich bin 1998 zurückgekommen und habe dann also sehr selbstbewusst erklärt, meinen Vater und quasi damals einzigen Familienmitglied, dass ich das jetzt so vorhabe und dass ich das jetzt innerhalb der nächsten 3 Jahre machen möchte und den Umbau jetzt anfangen werde. Und er fand es dann im ersten Augenblick mäßig lustig, hat aber gemeint, naja, das schauen wir jetzt mal, was passiert. Ja. Und er ist allerdings, hat mir dann die Sache insofern tragischerweise erleichtert, als er das nach 3 Monaten gestorben ist.
Oh, okay.
Und damit war letztendlich dann für mich intern ja, der Weg frei, so zynisch es klingt, es zu machen. Und wir hatten damals einen ersten kleinen Immobilienboom, der so 99, 2000 mit dem Erstarken der IT-Industrie, auch gerade hier in München, und mit der sich bildenden, aber natürlich damals nicht so gesehenen Dotcom-Blase funktioniert hat. Und ich habe damals ziemlich zügig 2 Projekte gestartet und selber investiert, Projektentwicklung gestartet. Das erste Projekt Anfang 99, damit sind wir, wenn ich ehrlich bin, noch ganz gut durchgerutscht. Und das zweite dann 2000 und sind dann damit eigentlich in die nächste große Krise reingekommen. Das war nämlich die Immobilienkrise der Nullerjahre, die in München besonders stark war, die aber, ich sag mal, ich denke schon deutschlandweit war, weil letztendlich da in dieser ersten Boomphase zu viel gebaut worden ist. Und wir hatten in München dann einen Leerstand von 10%, mit dem wir dann ganz gut zurechtgekommen sind, weil wir auch damals schon sehr stark darauf geachtet haben, dass der Wurm dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler. Das heißt, dass unsere Projekte und unsere Flächen tatsächlich ausgerichtet waren auf den Kunden. Und ich meine damit tatsächlich einen Kunden, nämlich den Mieter. Und vielleicht ist das schon eine der ersten Erkenntnisse, die uns damals auch unterschieden hat von der Branche. Und Sie haben zu Recht angesprochen, dass die Immobilienbranche damals anders war als heute. Also gerade die Winklerbranche war geprägt von Architekten oder von ehemaligen Bankmitarbeitern, die halt jetzt einfach mal Entwickler geworden sind. Ja. Und diese Dinge wie Kundennutzen, Kundenorientierung oder auch Strategie nicht so richtig verinnerlicht hatten. Und auch Marketing nicht. Also ich weiß noch, als mit bei den ersten Finanzierungen, die wir gemacht haben, habe ich, glaube ich, die Finanzierung schon allein deswegen bekommen, weil ich eine PowerPoint-Präsentation machen konnte und das alle sehr beeindruckt hat. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass man so ein MBA gemeinsam mit Leuten macht, die damals alle bei großen Beratungsfirmen gearbeitet haben oder bei, sage ich mal, sehr professionellen Institutionen. Und das war dann schon so ein bisschen Kulturschock, dann wieder in die Immobilienbranche zurückzukommen. Aber das war natürlich für uns am Anfang oder auch speziell für mich ein gewisser Startvorteil. Das hat sich natürlich dann auch stark geändert, wenn Sie sich vorstellen, was es mittlerweile an Programmen gibt, auch allein in Deutschland für eine professionelle Immobilienausbildung, die IRAPs und so weiter und so fort. Programme an fast jeder Uni, die namhaft ist. Und Sie haben Leute, die dann eben rauskommen und was verstehen von Baurecht, von Finanzierung, von Marketing, von Strategie. Also das ist schon eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde. Das war aber erst dann so ab der Mitte der Nullerjahre und am Anfang fand ich das ganz gut, dass es nicht so war.
Verstanden. Also die strategische kommunikative Stärke zu Beginn. Wir sind jetzt 20 Jahre später. Was hat die Hammer AG oder auch vielleicht den Münchner Markt für Sie dann geprägt, als, wie Sie gerade sagten, diese Stärken vielleicht nicht mehr so einzigartig waren? Wie blieb man erfolgreich in München?
Naja, letztendlich geht es darum, am Ende, dass sie die richtigen Leute haben. Also ist bei fast jedem Unternehmen meiner Erfahrung auch so, dass das Kapital, das liegt großteils auch in den Köpfen der Menschen. Das ist natürlich der eigene Kopf auch ein Stück weit, aber es sind die Menschen, die man bei sich im Unternehmen hat, aufbaut und die das Know-how haben, aber die auch die notwendigen Netzwerke haben. Und gerade im Immobilienbereich, gerade in einem lokalen Markt, ist es meiner Erachtens sehr wichtig, dass man das Ohr am Markt hat. Das heißt, dass man die Netzwerke hat, die einem erzählen, was jetzt gerade für ein neues Projekt kommt oder die einem Grundstücke anbieten oder über die man am Ende des Tages dann auch mit gewachsenen Beziehungen Baufirmen findet, mit denen man auch in der Krise mit vernünftigen Preisen bauen kann, die verlässlich sind, die dastehen. Oder eben auch die Makler kennt und schätzt und die einen auch schätzen, die man dann braucht, um Immobilien zu vermieten. Also das sind alles Dinge, die gewachsen sind, die wichtig sind. Und dann gehört am Schluss schon noch dazu, dass man einfach einen Anspruch hat, Dinge besser zu machen. Mhm. Dass man also doch die stärkere Kundenorientierung hat, dass man Büros baut, die einfach flexibel sind, die sich auf Veränderungen einstellen können, die auch die sich verändernden Kundenwünsche erfüllen können und dass man auch mit der Technologie mitgeht, sei es jetzt in der IT, aber vor allem auch im Gebäude, sei es in der Gebäudetechnik, sei es jetzt auch in der Umwelttechnik und so weiter, wo man schlicht und ergreifend auch zwar, ich sag jetzt mal, innovativ sein muss und sollte, aber auch sich dann nicht zu sehr in irgendwelche neuen Spleens verlieben darf, um dann am Schluss irgendeine eierlegende Wollmilchsau dahinzustellen, die in der Form vielleicht keiner braucht, die aber wahnsinnig viel Geld kostet. Mhm. Das sind alles Erfahrungswerte, die man in einem Team aufbauen kann, die ein Unternehmen mitbringen kann und die irgendwo zur DNA schlicht und ergreifend irgendwann gehören. Und ich glaube, das macht im Paket dann, ich will jetzt nicht sagen einen Wettbewerbsvorteil, weil wir haben gute Wettbewerber, aber das macht einen wettbewerbsfähig.
Ja. Ich würde auf den Punkt zu den Büros und auch der Flexibilität an der Stelle gern schon mal eingehen und noch so ein bisschen da in Innovationen blicken. Sie haben sich beteiligt bei 1000 Satellites, einer Plattform für, ja, ich würde mal sagen, Third-Place-Arbeitsplätze, also Arbeitsplätze außerhalb vom Büro und dem Homeoffice. Wie passt das in Ihren Blick oder in Ihre Vision für Büros in der Zukunft und Flexibilität für Mieter, für Nutzer?
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir schon seit vielen Jahren beobachten. Angefangen natürlich früher mit Konzepten wie Regus, das ist ja alles nicht neu, aber dann speziell dann auch Work, WeWork, wo wir uns immer so ein bisschen an den Kopf gefasst haben oder am Kopf gekratzt haben, gefragt haben, also das ist doch eine reine Börsenstory und dieses ganze Blabla von wegen Community und so weiter, wie kann das funktionieren? Aber wir haben auch bei der Analyse gesehen, dass hier was angeboten wird, was notwendig ist, nämlich Flexibilität. Und unsere Schlussfolgerung ist, aus den Jahren, die wir beobachtet haben, dass zum einen die Unternehmen dieses Look and Feel haben wollen, dass diese teilweise coolen Konzepte von WeWork und anderen angeboten haben. Also die, ja, die viel zitierte Hotelisierung der Büroimmobilien. Und zum anderen, dass Unternehmen auch eine gewisse Flexibilität brauchen, um mal zu wachsen, um mal kurz zu schrumpfen, um ein Team auszulagern etc. Aber dass die Unternehmen gleichzeitig schon auch wirklich großen Wert drauflegen, auch gerade Unternehmen, die vielleicht in, sage ich mal, mit sensiblem Know-how arbeiten, und sensibles Know-how haben sie heute fast überall, dass die auch ihre eigenen abgeschlossenen Büroflächen haben wollen. Und als sich dann die Gelegenheit ergeben hat, dass wir uns an einem solchen Betreiber beteiligen, der dazu auch noch ein sehr intelligentes Konzept aus unserer Sicht hat, weil er sich eben auf Standorte konzentriert, die eben jetzt nicht unbedingt im Marienplatz sind, sondern die eben eher wie Satelliten um größere Standorte kreisen und dort dann Unternehmen ermöglichen, ihre Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel von außerhalb kommen, oder ihre Mitarbeiter, die jetzt nicht zur Firmenzentrale nach Ludwigshafen, um ein Beispiel zu nehmen, fahren wollen, dass man die dann eben hier irgendwo im Orbit von München unterbringen kann.
Verstanden. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das das letzte Investment war, aber so eines von mehreren. Ich glaube, ein frühes und aus meiner Sicht auch ein ungewöhnliches war ihr Engagement bei Metaprop in New York, die wiederum selber in PropTech-Unternehmen investieren. Wie kommt man als Lokalpatriot aus Bayern dazu, in New York zu investieren?
Ja, in Bayern geboren, in der Welt zu Hause, sagen wir immer. Aber also jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe, als ich 45 war, für mich entschieden, dass ich mal ein Jahr lang meine Familie nehme und einfach mal ein Jahr lang weg bin. Das hatte ich aus verschiedenen Gründen gemacht. Zum einen, weil ich mal für mich dann so ungefähr so nach so Hälfte des Lebens mal überprüfen wollte, ob das, was ich mache, auch genau das ist, was ich machen will. Vorausgeschickt, die Antwort ist dann, ich habe festgestellt, ja, es ist es. Ich wollte die Zeit nutzen, mit der Familie mal wirklich intensiv ein Jahr zu verbringen, solange die Kinder noch nicht, sage ich mal, aus dem Haus sind. Und ich wollte ein Stück weit die Welt zeigen. Und ich wollte auch neue Sachen für mich auch lernen. Und ich wollte auch beweisen, dass die Firma so weit ist, dass sie auch ohne mich funktioniert. Und es hat dann funktioniert. Ich habe mich am Anfang einmal im Monat in der Firma gemeldet, am Schluss zweimal im Monat. Entschuldigung, alle 2 Monate. Und habe bei der Gelegenheit dann also auch mal eine Zeit lang in New York gelebt, war dort mal auf der NYU, hab mir daraus angehört zur Digitalisierung, hab dort dann natürlich auch Netzwerke aufgebaut und bin im Rahmen dessen auf die PropTech Alley gestoßen. Das ist eine Straße, die selber so bezeichnet, wo er sozusagen am Meetup-Prop sitzt. Und hab dann einfach Menschen angefangen zu sprechen und bin dann auf diesen Inkubator-Fonds gestoßen, eben Meetup-Prop. Habe mir die Projekte angeguckt, die Firmen angeguckt, die sie machen. Ich dachte, Mensch, das ist sehr spannend. Damals war das Thema PropTech bei uns noch nicht so groß geschrieben und dann bin ich halt bei denen mal mit eingestiegen.
Okay. Wir haben jetzt über 2, 3 aktuelle Entwicklungen schon gesprochen: Flexibilisierung von Büros, Technologisierung, Innovation. Ein weiteres ist das Thema Energieeffizienz, aber auch Energieerzeugung im Gebäude. Und das finde ich dann bezogen auf Ihr Unternehmen wieder spannend, weil Sie, glaube ich, schon seit mehr als 30 Jahren sich mit Photovoltaik auseinandersetzen in der WIP, in der Tochtergesellschaft. Wie kam es dazu, dass man in den 80ern aus einer Projektgesellschaft sich dazu entscheidet und was macht das mit dem Blick auf die Branche heute, wenn die sich mit Solar auseinandersetzt?
Also als Teil des Planungsbüros hatten wir auch einen Bereich, der sich mit Infrastrukturplanung und Entwicklung beschäftigt hat. In den 70er Jahren auch einiges im Ausland, auch durchaus Entwicklungshilfeprojekte oder auch Strukturentwicklungsprojekte. Wir haben auch an dem ersten Landesentwicklungsplan in Bayern mitgeschrieben, als Büro damals, ich noch nicht offensichtlich in Person. Und wir sind da über diese Themen, also Infrastruktur, aber auch Entsorgung, Energieversorgung, sind wir auf das Thema Photovoltaik gestoßen und haben damals den Auftrag bekommen, die ersten 15 Pilot-Photovoltaikanlagen in Europa, die von der Europäischen Union oder damals diese
Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft gefördert wurden, dass wir da die Projektsteuerung hatten. Und sind damit mit dem Thema Photovoltaik in Verbindung gekommen, so dass wir mit dem Thema recht viel Verbindung haben und dann eben auch andere Bereiche wie Biomasse angeschaut haben, die Windenergie angeschaut haben. Und Das macht die WIP heute noch. Und für uns war immer die spannende Frage und die Herausforderung, schaffen wir es, da einen Transfer zu bekommen in den Bereich Immobilie. Das ist jahrelang, sage ich auch ehrlich, nicht wirklich gut gelaufen, weil einfach auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht funktioniert hat. Wir haben es eingesetzt, wo es ging. Also wir haben auf einigen unserer Gebäude schon relativ frühzeitig Photovoltaikanlagen drauf gehabt, wo es irgendwie ging mit Flachdächern und wo wir irgendwo auch uns durchsetzen konnten gegen die Genehmigungsbehörden und das dann mit gegen die Dachbegrünung gekriegt haben. Aber das hat sich mittlerweile auch geändert. Das war ein Kampf, den es früher gab. Ja, und so wie sind wir in dem Thema drin. Also wir haben auch bei uns eben einen ganzen Bereich, der sehr grün denkt und sind da aber sehr realistisch und sagen, es muss am Schluss sich auch rechnen und es muss auch funktionieren. Deswegen bin ich ein großer Feind von diesen übertriebenen Energieeinsparungsmaßnahmen im Gebäude mit KfW 40 Standard oder KfW 40 Plus, wo ich sage, dann dämmen wir uns am Ende des Tages zu Tode, haben einen immer höheren Aufwand an Kosten, der einem immer geringeren Nutzen gegenübersteht. Dämmung ist richtig und wichtig, nicht falsch verstehen, aber es gibt irgendwo einen Grenzwertnutzen. Und aus unserer Sicht müssen wir uns viel mehr überlegen, ab einem gewissen Zeitpunkt auch, das ist eine Frage der Regulierung, um zum Beispiel jetzt den E-Bereich bei ESG eben nicht nur zu erfüllen, indem wir stumpf irgendeinen KfW 40 Standard bauen, sondern indem wir sagen, warum nicht KfW 55, aber dafür haben wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und dafür holen wir uns unsere Wärme aus der Abwärme aus dem Kanal und die Kälte, die holen wir uns aus einem Kältespeicher aus dem Boden oder aus dem Grundwasser oder. Und wir haben eine intelligente mechanische Bio- und Entlüftung, die nachts das Gebäude auskühlt und tagsüber dann mit Verschattungen arbeitet und damit arbeiten wir und haben damit bei geringeren Kosten eine deutlich höhere einen höheren Impact auf den CO2-Fußabdruck. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, aber auch übrigens auch gemeinsam mit Forschungs- und Entwicklungspartnern Helmholtz, Fraunhofer oder auch die Uni in Bozen, die da sehr weit ist, mit ihrem Klimahaus und ihrer Klimahaus-Konferenz. Also da denkt, das ist ein sehr spannendes Thema, bei dem ich mich oft über unsere Politik ärgere, weil die mal wieder irgendwo glaubt, sie weiß, wie es geht. Und genauso sollte es beim Gebäude eigentlich auch angehen und sagen, wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren, wir müssen oder auf Null bringen im Betrieb. Wir müssen im Bau reduzieren, ganz auf Null bringen werden wir wahrscheinlich nicht. Wir müssen den Energieverbrauch möglichst reduzieren. Eigentlich brauchen wir am Schluss energieautarke Gebäude, die im Idealfall noch mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Und wir müssen natürlich auch die sonstigen Emissionen in den Griff kriegen und wir sollten auch gerade beim Bauen über ressourcenschonendes Bauen nachdenken. Aber da muss es ums Ergebnis gehen und nicht über die Vorgabe, die sich irgendein Bürokrat in sag ich jetzt mal, München, Berlin oder Brüssel ausgedacht hat.
Sie haben die Politik jetzt schon angesprochen und wir erleben ja oft, dass Unternehmer mit dem politischen Prozess irgendwie unzufrieden sind. Was wir nicht so oft erleben, ist, dass sie die dann selber anpacken. Sie sind seit 4 Jahren Stadtrat in München, ehrenamtlich neben Ihrer Tätigkeit. Warum haben Sie den Schritt dann gewagt, anders als andere?
Nein, Sie haben es ja schon formuliert. Letztens geht es darum, dass Sie als Unternehmer ja Dinge unternehmen und die Politik Sie ja eigentlich meistens ärgert, weil Sie da ein bisschen hilflos gegenüberstehen. Und ich habe für mich schon sehr früh entschieden, letztendlich 1999, dass ich mich einbringen will und bin damals im Wirtschaftsbeirat eingetreten, habe dort die jungen Unternehmer mitgegründet, bin dann in den Nullerjahren irgendwann Bezirksvorsitzender von München geworden und dann irgendwann in den 10er Jahren Vizepräsident und habe da versucht, als Unternehmer einen Beitrag zu leisten in der letztendlich Beratung der Politik. Das ist ja der Wirtschaftsbeirat, also wir beraten ja die Politik, wir sind kein Lobbyverband, sondern wir vereinigen wirklich fast alle Wirtschaftszweige bei uns, diskutieren auch intern und versuchen dann irgendwo eine aus der Wirtschaft natürlich geprägte, aber möglichst vernünftige Meinung weiterzugeben. So, ich habe dann aber irgendwann gemerkt, die Politik hört nicht immer zu. Man muss vielleicht, wenn man wirklich konsequent ist, auch dann in die Politik richtig reingehen. Bin dann 2007 Schatzmeister der CSU München geworden. Habe seitdem bei Kommunalwahlkämpfe begleitet, war bei 2 davon sogar eben selber Kandidat. Und bin jetzt 2020 mit in den Münchner Stadtrat eingezogen. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass man als Unternehmer auch seinen Beitrag leisten kann und muss. dass man nicht immer nur schimpfen kann, was jetzt für blöde Entscheidungen getroffen werden, sondern dass man diese Entscheidungen versuchen muss, auch mitzutreffen. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt dann auch Lerneffekte, wo ich bei vielen Dingen, wo ich mich fürchterlich aufgeregt habe, sage, ja, die sind jetzt immer noch nicht so toll, aber es geht halt vielleicht an der Stelle in einer demokratischen Gemeinschaft nicht, dass man das und das so und so macht oder wie im Unternehmen. Man muss ja vielleicht auch einfach akzeptieren, dass manches anders läuft oder dass man es vielleicht über andere Umwege erreichen kann oder dass man einfach ja sich mal durchsetzen muss. Ist nicht einfach, aber ich glaube, das wäre für das Land gut, wenn das mehr Leute machen würden, nicht nur als Unternehmer, auch einfach als Menschen, die ganz normal in der Wirtschaft unterwegs sind und ihre Lebenserfahrung bringen und dann auch vielleicht auch mal einen Job gehabt haben oder noch einen Job haben und eben dann auch aus eigener Erfahrung drüber reden können, wie sie Steuern zahlen und nicht aus dem Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal gekommen sind.
Ja, schönes Bild. Okay, aber das heißt also da auch beidseitig für Verständnis zu werben.
Unbedingt. Also ich versuche auch meinen Unternehmerfreunden oder den Menschen in der Wirtschaft, übrigens auch eine Aufgabe des Wirtschaftsbeirats, dass man den Unternehmen auch mal sagt, hey, was ist in der Politik eigentlich los und was gibt es denn da für Zwänge? Und allein die Tatsache, dass man verstehen muss, dass wenn man in der Koalition ist, dass man dann halt einfach einen Teil von Leuten dabei hat, die möglicherweise sogar eine ganz andere Meinung haben, aber die man halt dummerweise braucht, um eine Mehrheit zu bilden.
Ja, ja. So ist es in der Demokratie oft, ja.
Was übrigens auch, wenn man es gut macht, zu dem sogenannten Konsens führt. Also nicht zum Kompromiss. Ja. Der Kompromiss kann gut sein, ist aber oft nicht so optimal. Der Konsens ist, wenn man sich gemeinsam am Schluss eine gemeinsame optimale Meinung oder Lösung findet. Das ist dann die Sternstunde der Demokratie. So häufig ist es nicht, aber es passiert.
Aber interessante Distinktion zwischen Kompromiss und Konsens. Sie sprachen ganz am Anfang bei den Lieber-Oder-Fragen schon an, dass Sie glauben, dass wir mehr Wohngebäude brauchen. Ich habe Ihnen auf Ihrer Seite als Stadtrat gelesen, dass Sie fordern, dass wir statt Beton Menschen fördern, wenn es um Wohnraum geht. Was bedeutet das?
Also ich glaube, und da bin ich im Übrigen bei uns in der Partei auch nicht alleine, das fordern wir schon ziemlich lange, dass wir umstellen müssen, dass wir ein Gebäude fördern und sagen, derjenige, der das Gebäude baut, der kriegt dann einen Zuschuss und muss dann nach gewissen Regelungen Leute als Mieter annehmen. Also es ist das München-Modell und da gibt es andere Modelle auch. Das führt aber dazu, dass auf der einen Seite die Vergabe zu einem Ist-Zeitpunkt stattfindet, wo jetzt zum Beispiel jemand gerade bei seinem Studium fertig ist, eine Familie gegründet hat und ein geregeltes Einkommen hat. Ja. Nicht berücksichtigt, dass der dann 3 Jahre später Chefarzt geworden ist oder was auch immer und plötzlich eigentlich gar keinen Anspruch mehr darauf hat, wenn man jetzt mal von einer gewissen Gerechtigkeit ausgeht, in einer geförderten Wohnung zu sitzen. Aber in der sitzt er nun mal schon und nach dem deutschen Mietrecht kriegt man ihn da nicht mehr so schnell raus. Ja. So. Und auf der anderen Seite, in der Erstellung von Immobilien, wird halt dieses Ding entweder von einer privaten Gesellschaft oder noch schlimmer von einer staatlichen, städtischen Gesellschaft hingestellt, die die Fördermittel mitnimmt, aber jetzt auch das Thema der Wirtschaftlichkeit jetzt nicht den übertriebenen Wert legt. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, ich fördere den Einzelnen, der sich dann meldet und sagt, hier ist mein Einkommen, ich kann mir München nicht leisten, ich brauche einen Zuschuss zu meiner Miete. Also im Prinzip letztendlich auch ein Teil des Modells der Bayerische Freistaat mit der EOF-Förderung macht. Da gibt es zwar auch gebäudebezogene Aspekte, aber es geht auch darum, dass die einzelne Person ihre Förderfähigkeit nachweist. Und ich würde das ehrlicherweise so machen, dass man sagt, ja, damit sich die verschiedensten Schichten in München, wir reden ja mittlerweile in München nicht nur von, ich sag mal, der immer zitierten Krankenschwester oder dem Polizisten oder der Pflegekraft, sondern wir reden in München mittlerweile auch von Menschen aus dem Mittelstand, die ob das jetzt Facharbeiter sind oder auch Staatsanwälte, Richter, die teilweise an der Stelle kämpfen müssen, dass sie auch bei 2 Einkommen sich München leisten können. Und die Mieten in München, die steigen trotz Regulierung. Mit Regulierung werden sie auch nicht aufhalten können. Und dass man dann sagt, ja, wir legen eine gewisse Miete fest. Da muss die Politik auch ehrlich sein. Was ist eigentlich eine vernünftige Miete? Wie viel Prozent des verfügbaren Einkommens sollte der Mensch fürs Wohnen ausgeben? Hat man mal von 20% gesprochen, mittlerweile redet man von 25%. Da muss man sich mal irgendwann ehrlich machen und fragen, was ist eigentlich gerechtfertigt oder auch ein Blick auf die ganze Welt. Ich sage jetzt mal, wir haben ja auch Länder um uns außenrum. Da sind wir mit den 25% schon sehr niedrig. Ja, nichtsdestotrotz. Sowas muss man festlegen. Das ist eine politische Entscheidung, eine Verhandlung auch in der Gesellschaft. Und dass man sagt, gut, die Person in München, die kann ja dann nachweisen, wie viel Einkommen sie hat. Und 25% davon muss sie für Miete ausgeben. Und den Rest fördert der Staat und die Stadt. Hat dann den Effekt, dass die Person sich dann auch die für sie ideale Immobilie aussucht, nicht eine, die irgendwo einfach im Förderprogramm drin ist, dann auch mal umzieht, wenn sie feststellt, die ist jetzt zu groß und zu klein für mich und nicht an diesem Ding festgenagelt ist und sich dann auch an der Stelle, und man müsste dann auch noch irgendeinen Faktor mit, also irgendeinen Anreiz einbauen, dass natürlich dann es nicht total egal ist, wie hoch die Miete ist. Ja, also dann kann man ja irgendwo einen Anreiz einbauen und sagen, von dem, was das überschließt oder den oberen Teil, muss er dann auch ein paar Prozent bezahlen, sodass er sich dann auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt aussucht und damit den Hersteller der Immobilie wieder zwingt, dass der möglichst effizient und kostengünstig baut, damit der natürlich auch, der will auch Geld verdienen, aber er wird halt nur so viel Geld verdienen, wie dann der bereit ist zu bezahlen. Und damit habe ich einen effizienten Markt und habe aber die Möglichkeit, dass die Menschen gefördert werden, die sich München davon nicht mehr leisten können, solange sie die Förderung verdient haben. Wenn sie dann irgendwann mal aufsteigen, mehr verdienen oder die Miete fällt, was vielleicht theoretisch auch mal passieren könnte, dann wird die Förderung zurückgefahren. So, das ist die Grundidee, hinter dem wir fördern Menschen und nicht Beton.
Verstanden. Das ist die Nachfrageseite. Wir haben auch weiter das Problem, dass wir auf der Angebotsseite zu wenig Wohnungen haben und in der öffentlichen Diskussion gerade immer wieder die Aussagen, dass wir sagen, es wird jetzt immer weniger gebaut, immer weniger Baugenehmigungen, die Kosten steigen. Sie haben hingegen mit der H2I im Juli letzten Jahres angekündigt, dass Sie 1800 bezahlbare Wohnungen in Bayern bauen wollen. Warum jetzt und warum geht das noch?
Naja, also die Betonung liegt auf in Bayern.
Okay.
Also wir setzen da auf das Förderprogramm des Bayerischen Freistaats auf, das EOF, einkommensorientierte Förderung. Ein, wie gesagt, aus meiner Sicht sehr intelligentes Programm, das ermöglicht in der Fläche in Bayern, in Bereichen, wo eben die Grundstücke noch nicht so teuer sind, wo ich auch noch einen Platz habe, wo ich auch kostengünstig bauen kann, weil ich zum Beispiel keine Tiefgarage baue, sondern einfach die Parkplätze außen habe. Da kann das funktionieren. Also sprich, da habe ich niedrige Baukosten. Ich habe eine vernünftige Förderung, also eben auch des Individuums, der dann eben, der kann eine ortsübliche Miete bezahlen und selber zahlt danach eben einen deutlich niedrigeren Satz, der von seiner persönlichen Einkommenslage abhängig ist. Das funktioniert, es rechnet sich und es gibt großen Bedarf. Und die H2I hat gemeinsam mit der Pensionskasse der E.ON hier einen Fonds aufgelegt, wo wir in der Tat das Kapital haben, um bis zu 1800 Wohnungen in Bayern zu bauen. Wir haben jetzt schon die ersten 150 in der konkreten Entwicklung und sind dabei, weitere Projekte aufzustellen. Also das läuft. So, und warum geht es? Wie gesagt, durch das EOF-Programm und weil wir in der Lage sind, kostengünstig zu bauen. Aber vielleicht nochmal kurz zurück auf die Frage, warum haben wir im Augenblick ein Problem im Wohnungsbau, speziell in den Ballungszentren?
Gerne.
Und ich habe jetzt gerade von EOF gesprochen. Ja, es geht aber auch um den frei finanzierten privaten Wohnungsbau. Und der wird dummerweise in vielen Städten negativ gesehen, weil da glaubt man, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften das Problem lösen können und das Wohnen eigentlich gar nicht in die privatwirtschaftliche Hand gehört. Das halte ich für völligen Unfug. Alleine, wenn ich mir München anschaue, wo ich in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich 90, wenn nicht sogar 95% aller Wohnungen, die gebaut worden sind, sind von Privaten gebaut worden. Von Investoren, von Bestandshaltern oder auch von Privatpersonen, die mal für ihre Rente ein Mietshaus gebaut haben. Und die werden im Augenblick zum einen von der Stadt abgewürgt, weil man die eigentlich nicht wirklich haben will. Die Stadt verkauft ihnen keine Grundstücke. Sie werden über die Mietregulierung gegängelt. Gleichzeitig haben wir über die Sobon in München, die grundsätzlich eine gute Idee ist, um jetzt, sage ich mal, Projektentwickler, Bauträger auch zu beteiligen an den Gemeinkosten oder Sozialkosten, die eine Wohnimmobilie nun mal nach sich zieht, wie Infrastruktur, Straßen, Schulen. Die wurde aber jetzt so erhöht, dass es einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat, in Kombination mit gestiegenen Zinsen. und mit gestiegenen Baukosten. Und dann mit längeren und immer längeren Genehmigungsprozessen. Ich habe letztens wieder gehört von 300 Wohnungen, wo die Baugenehmigung wieder zurückgegeben worden ist, weil irgendein Formfehler da war. Also gut, jetzt gibt es ja immer zwei Seiten. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Aber ich glaube, man sollte, wenn jemand 300 Wohnungen baut, dem einen roten Teppich ausrollen und sagen, ey, du hast einen Formfehler gemacht, den heilen wir jetzt mal schnell, aber wir geben dir die Baugenehmigung nicht zurück. Also den Bauantrag. Bauantrag zurück. So, und diese Mischung ist toxisch. Es baut heute keiner mehr eine Wohnung als privater Investor, weil es sich nicht rechnet. Selbst wenn ich ein Grundstück heute günstig kriege, bei den Baukosten der letzten paar Jahre, kommt da am Schluss auch das Gebäude bei den Mieten, die wir haben, eine Rendite raus, eine Rohrendite von irgendwas zwischen, und da bin ich wirklich gut, 3-4%. Wenn ich jetzt Zinsen von 3-4% habe, dann funktioniert das schon mal nicht mehr. Ja? Und die Baukosten, das ist die gute Nachricht, die sinken jetzt gerade inhärent, weil einfach die Nachfrage nicht mehr da ist. Die könnten weiter sinken, wenn ich auf der Regulierungsseite einfach weniger Anforderungen stellen würde an Emissionsschutz, an Wärmeschutz, hat man darüber gesprochen. Ich glaube auch, dass man, ohne dass man die Sicherheit auch nur ein Quota gefährden würde, durchaus beim Brandschutz auch nochmal nachjustieren könnte, weil da ist mittlerweile auch viel Unsinn dabei. Also ich betone, ohne die Sicherheit in irgendeiner Form zu gefährden. Ja. Und dann würden wir auf den Baukosten runterkommen. Die Zinsen werden meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen fallen. Da hätten wir da auch noch ein bisschen Luft. Wenn dann noch das Baurecht erhöht wird, die Grundstücke, die Baugenehmigung schneller kommen und man akzeptiert, dass halt Mieten etwas höher sind und wir vielleicht auch mit der Subjektförderung einsteigen, vielleicht wird dann wieder gebaut. Aber entzwingen können wir es nicht, indem wir sagen, ihr müsst bauen oder wir regulieren euch jetzt zum Bauen.
Das glaube ich auch und das will ich als Schlusswort nehmen und ich nehme es als Optimismus, dass sich da Dinge verändern werden oder gerade schon verändern, dass wieder mehr gebaut wird, aber auch als Appell, dass wir noch mehr tun müssen, damit das noch weiter gefördert und gefordert wird. Vielen Dank für die vielen Einblicke in Projektentwicklung, ein bisschen auch in Politik und den Lebensweg eines Bauingenieurs, der Projektentwickler wurde. Ich finde insbesondere schön, dieses gegenseitige Verständnis schaffen, dass sie in der Politik und bei den Unternehmerfreunden, wie sie es gesagt haben, auch treibt und dass sie trotzdem noch Zeit finden neben Familie und Job. Danke, dass Sie da waren und bis bald und viel Erfolg für die zweiten 45 Jahre, von denen Sie ja vorhin gesprochen haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es so viele werden.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her mit den 45.
Das weiß ich.
Aber ich werde versuchen, die 45 trotzdem noch zu erreichen. Aber vielen Dank auch für das Gespräch. Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
Dankeschön.
The Property, der Podcast für Immobilienentscheider.